Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Far Away. Es ist der 15. März 2024, ein Freitagnachmittag, 14:20 Uhr. Ich bin Julian und sitze hier in Vancouver, British Columbia, Kanada. Und wir haben lange nicht mehr voneinander gehört. Ich weiß, es sind 4 Wochen, glaube ich. Das dürfte eine meiner längsten Pausen in der jüngeren Geschichte dieses Podcasts gewesen sein, glaube ich. Aber es hatte natürlich Gründe. Also ich war unterwegs und letzte Woche hatte ich dann viel zu tun und diese Woche, ja, bin ich ein bisschen angeschlagen. Deswegen habe ich gestern keinen Podcast aufgenommen. Versuche es heute so ein bisschen. Ob das jetzt eine volle Länge Folge wird, weiß ich noch nicht so richtig. Ich muss mich auch erst wieder ein bisschen eingrooven und abgesehen davon, wie gesagt, so die letzten Folgen der Erkältung sind noch so. Ja, gerade um mich rum quasi. Also es ist deutlich besser geworden. Ich habe mich so Mitte der Woche wirklich relativ übel gefühlt, aber ja, so ganz 100% sind es noch nicht. Dementsprechend kann es sein, dass ich das heute ein bisschen kürzer halten will. Wird auch sonst ein bisschen eine unübliche Folge sein. Ich werde ja wie immer noch so Pausen erzählen, was so die letzten Wochen los war und was die nächsten Wochen los sein wird. Bisschen Rückblick geben, ein bisschen Ausblick geben. Bisschen weniger auf die allgemeine Struktur setzen, die übliche Struktur setzen, sondern eher so, ja, ein Gefühl davon geben, wo wir gerade stehen und wo alles hingeht im Kontext dieses Podcasts hier. Genau. Und ich werde auch erzählen, was mich die letzten Wochen so beschäftigt gehalten hat. Das ist nämlich vielleicht auch ganz interessant, aber dazu kommen wir dann später. Ich würde sagen, jetzt gehen wir erstmal rein in die ganze Angelegenheit und gucken mal, was denn so Erwähnenswertes los war. Wir beginnen trotzdem mit der Schlagzeile der Woche. Das muss ja auch mal wieder sein. Ich denke ja tendenziell immer, dass in Kanada irgendwie weniger skurrile Sachen passieren als in Kalifornien und vielleicht auch den USA generell. Und ich glaube, das stimmt auch. Also, wir kennen ja alle dieses Florida Man Meme, dass man irgendwie nach Florida Man und dem eigenen Geburtstag googelt und dann irgendwie rausfindet, naja, was quasi so alles geschehen ist in Florida am eigenen Geburtstag, was häufig relativ absurde Sachen sind. Ich hatte, glaube ich, mal für mich selber geschaut. Ich hatte mal für mich selber geschaut und ich genau hatte, ja, hatte unter anderem einen Florida Man, der einen Alligator von einem Golfplatz stiehlt. Das war für meinen Geburtstag der Fall, 6. April übrigens, falls man das nicht weiß. Sprich, bald werden Gratulationen oder Beileidsbekundungen fällig. Jedenfalls, in Kanada dachte ich immer, passieren etwas weniger spektakuläre Sachen oder finden sich zumindest etwas weniger spektakuläre Sachen in den Medien, aber manchmal gibt es dann eben doch so, ja, Kleinigkeiten, die ich zumindest ganz niedlich finde, in gewisser Weise. Und so eine habe ich hier von CBC von gestern, dem 14. März. Die Schlagzeile lautet: Hundreds of stolen toys seized from Richmond, BC Home. Police. Also da steht Doppelpunkt Police. Die Schlagzeile endet auf das Wort Police. Ich nehme an, das ist keine Absicht. Aber jedenfalls, hunderte gestohlener Spielzeuge wurden beschlagnahmt in einem Haus in Richmond, BC. Das ist nicht so weit weg von hier, von Vancouver. Und im Artikel wird es dann etwas näher erklärt. Und zwar geht es größtenteils um Lego und Jellycat, also Lego-Klemmbausteine und Jellycat-Plüschtiere. Das muss ich übrigens nachschlagen, das wusste ich nicht. Also Lego kannte ich, Jellycat kannte ich tatsächlich nicht. Und ja, tausende dieser Gegenstände wurden in Richmond gefunden. Insgesamt 150.000 Dollar, kanadische Dollar wert, also so 100.000 US-Dollar. Und in diesem Kontext ist ein 46-jähriger Mann festgenommen worden, denn diese Gegenstände sind offenbar gestohlen gewesen und wurden von ihm online verkauft. Im Artikel ist ein sehr schönes Foto von Lego-PolizistInnen, die einen Lego-Verbrecher festnehmen. Das ist sehr, sehr schön illustriert. Also dafür sei auch der CBC ausdrücklich gelobt. Und dann sind noch diverse Leute interviewt worden aus der Spielzeugladenindustrie. Und die sagen, naja, das ist ein furchtbares und unglaubliches Verbrechen. Das sind so Sachen, die merkt man erst, wenn man am Ende des Jahres die Abrechnung macht. Das fällt im Alltagsgeschäft gar nicht auf. Und hoffentlich kriegt er mehr als nur einen Schlag aufs Handgelenk, sagt einer. Ja, ist natürlich sicherlich kein schönes Verbrechen. Also es gibt ja wenige schöne Verbrechen und das ist sicherlich kein schönes Verbrechen. Aber Ja. Schön finde ich, dass ein Polizeisergeant zitiert wird mit dem wunderbaren Satz: There are many enthusiasts from both the Lego and Jellycat communities that are guided by ethical and lawful guidelines. Also es gibt viele Enthusiasten für Lego und Jellycat, die sich an gesetzliche und ethische Richtlinien halten. Ich würde sagen, ja, das ist eine korrekte Feststellung. Ich glaube sogar die meisten wahrscheinlich. Aber ich weiß nicht, was für dunkle Seiten diese Community sonst noch hat. Jedenfalls, der Diebstahl von kleineren Gegenständen, die dann irgendwie ja nicht so auffallen, wenn sie gestohlen werden und die dann aber im Internet teuer weiterverkauft werden, das ist ein Ding hier. Und ja, diese mehreren tausend Gegenstände, die da jetzt in Richmond gefunden wurden, die werden dem Lego-Schwarzmarkt hoffentlich einen schweren Schlag versetzen. Das war die Schlagzeile der Woche. So, ja, wir machen erstmal einen kleinen Werbeblock. Also, ich bin ja nach wie vor nicht monetarisiert. Das wird sich auch heute nicht ändern. Also, ich bin schon monetarisiert, aber dieser Podcast ist nicht monetarisiert. Ich selber selbstverständlich. Aber hier müsst ihr keine Werbung erdulden. Normalerweise, es sei denn, es ist in eigener Sache und das ist jetzt der Fall. Denn ich habe die letzten Wochen damit verbracht, ein kleines Projekt hochzuziehen, beziehungsweise ein hoffentlich am Ende gar nicht so kleines Projekt. Und es geht darum, im Prinzip neben meiner Anwaltstätigkeit in Deutschland für meine deutsche Kanzlei eben auch wieder im Consulting, insbesondere für US-Unternehmen, tätig zu werden, gerade wenn es um Datenschutz geht. Und da habe ich ein Projekt namens Leitstern gegründet. Leitstern, naja. Einerseits, weil es ein halbwegs gängiges Wort im Deutschen ist, andererseits, weil es ungewöhnlich genug ist, um eben noch Aufmerksamkeit zu erzielen als Name. Die Bedeutung passt auch so ein bisschen in den Rahmen, also Leitstern, der Orientierungspunkt, der Fixpunkt und so weiter und so fort. Es lässt sich im Englischen aussprechen, das war wichtig, aber es verweist eben trotzdem auf die deutsche Herkunft. Das ist so die Idee dahinter, falls man sich über den Namen wundern sollte. Und es ist relativ kurz, es sind zwei Silben. Es sind ja nicht unbedingt alle deutschen Wörter wahnsinnig kurz, aber dieses eben schon. Deswegen der Name. Und erreichbar ist dieses Projekt unter www.leitstern-privacy.com. Also, ich habe auch schon eine relativ gute Internetadresse. Leitstern.com war leider nicht frei, aber Leitstern-privacy.com war frei. Auf LinkedIn gibt es eine Seite, auch Leitstern-privacy. Da findet man das. Und die Idee dahinter ist im Prinzip, dass man so standardisierte Lösungen anbietet für Unternehmen, die eben nicht unbedingt gleich eine Anwaltskanzlei brauchen. Also die keine schwierigen Fragen haben in der Hinsicht, sondern einfach nur schauen wollen, ich will nach Europa, ich will Geschäfte in Europa machen. Und wie mache ich das denn eigentlich? Wie gehe ich das denn an? Wie schaffe ich das, diese Anforderungen zu bewältigen, die zum Beispiel die DSGVO stellt, die zum Beispiel lokale Datenschutzgesetze wie das Bundesdatenschutzgesetz in Deutschland stellen oder auch ganz andere Sachen. Also es gibt ja auch andere Bereiche, wo das europäische Recht dem amerikanischen ja etwas unähnlich ist. Und ich sehe mich da in einer relativ guten Position als jemand, der eben beide Rechtstraditionen und Rechtsbereiche auch kennt. Da relativ transparent zu beraten und diese ganz grundlegenden Fragen so zu klären, mit einem etwas anderen Vergütungsmodell, als das Rechtsanwaltskanzleien haben. Das war so ein bisschen die Idee, die haben wir über die letzten Monate auch gemeinsam mit meinen KollegInnen entwickelt. Ich mache das erstmal selbst, einfach deswegen, weil ich da ein bisschen flexibler bin, wie ich das angehe, weil ich auch Sachen notfalls schnell ändern kann, ohne direkt in so einen Genehmigungsprozess bei der Kanzlei zu kommen und so. Also, ich gestalte das relativ unabhängig. Das heißt, wenn ihr da irgendwie Interesse habt, wenn ihr euch vielleicht in irgendeiner Form einbringen wollt sogar oder wenn ihr Vorschläge habt oder so, ich höre das alles gerne. Ich finde das wahnsinnig interessant. Das ist mein erster Versuch in der Hinsicht, also so Teilselbstständigkeit oder was auch immer. Ich hoffe, es wird erfolgreich. Das ist auch ein bisschen, naja, der beste, der einfachste Weg zurück in die USA für mich, wenn das klappt. Und dementsprechend hat das schon einige wichtige Dimensionen für mich. Wie gesagt, Leitstern-privacy.com, also Privacy wie Data Privacy. Da findet man den Internetauftritt. Es gibt auch schon so ein paar Blog-Einträge, so ja, grundlegende Prinzipien von Datenschutz im Unternehmen, die vielleicht ganz interessant zu lesen sind. Es gibt nur eine englische Website, also es gibt keine deutsche Fassung, weil ich mich eben gar nicht an eine deutschsprachige Öffentlichkeit richte und mich wirklich fokussieren will, auch nicht um nicht ins Gehege zu geraten meiner Kanzlei. Weil ich mich fokussieren will auf diesen amerikanischen, nordamerikanischen Markt. Genau, das hat relativ viel Zeit in Anspruch genommen. Also es ist schon so, man kann heutzutage so Websites relativ schnell entwerfen. Man kann auch Logos relativ schnell entwerfen mit ein bisschen KI-Unterstützung. Und ich bin ja jetzt nun künstlerisch nicht so wahnsinnig begabt, außer vielleicht im Schreiben. Aber jenseits davon wird es dann eher eng. Und deswegen habe ich das relativ dankbar zur Kenntnis genommen, dass es diese ganzen Tools gibt. Und ich kann nur empfehlen, wenn man auch nur halbwegs Interesse daran hat, sich irgendwie auch mal in den Bereich zu begeben, sich einfach mal diese ganzen Tools, die da zur Verfügung stehen, so anzuschauen. Ich will jetzt keine einzelnen hervorheben, schon weil ich keine Geschäftsgeheimnisse verraten will hier. Aber das ist alles relativ günstig zu machen, alles relativ schnell zu machen und auch alles relativ einfach und niedrigschwellig. Also ich war sehr angetan. Ich glaube, die Website sieht anständig aus, das Logo auch. Ich bin echt zufrieden mit dem ganzen optischen Auftritt. Ich hoffe, das geht euch auch so, wenn ihr es euch anschaut. Ja, und das ist so quasi die kurze Zusammenfassung dessen, was ich beruflich in den letzten Wochen gemacht habe und was sich hoffentlich in der Hinsicht dann auch, ja, nicht unbedingt verändern wird, aber was, sagen wir mal, meine bisherigen Tätigkeiten entscheidend mitprägen und ergänzen wird. So viel zum Werbeblock und zu Leitstern, meinem neuen Datenschutz-Consulting-Projekt. Das ist aber natürlich nicht alles, was so in den letzten Wochen los war. Ihr erinnert euch, ich bin ja am 18., nee, 20., irgendwann so. Ich bin irgendwann im Februar ins Rheinland geflogen, beziehungsweise nein, ich bin nach Frankfurt geflogen und dann mit der Bahn ins Rheinland gefahren, mit Iceland Air nochmal über Keflavik, also den Flughafen Reykjavik. Diesmal ohne Essen, denn die servieren ja gratis keins und das Bezahlessen war es aus meiner Sicht letztes Mal nicht unbedingt wert, dafür ja doch relativ viel Geld hinzulegen. Insofern, ja, war das eine sehr hungrige Erfahrung. Das Problem bei Iceland Air ist halt auch, dass die ihre Filmauswahl nicht wahnsinnig umfangreich gestalten. Also man hat so 50, 60 Filme zur Auswahl und die Hälfte sind so isländische Indie-Produktionen. Ja, also, ne, ist Geschmackssache sicherlich, aber man sollte was zu lesen oder was anderes oder irgendwie irgendwas dabei haben, womit man sich diesen 6- und 7 Stunden Flug vertreiben kann, die insgesamt 13 Stunden, die man da im Flugzeug verbringt. Das wäre schon gut. Sonst wird man sehr viele sehr langsame Kamerafahrten auf Seen sehen. Ja, genau. Ich bin in Frankfurt gelandet, bin mit dem ICE nach Köln gefahren und von dort ins schöne Brühl, wo ich herkomme. Und da gab es dann diverse Highlights, angefangen mit dem Geburtstag meiner Mutter. Ein runder Geburtstag. Ich verrate nicht, der wievielte es ist, aber ein runder Geburtstag. Und runde Geburtstage sind ja immer eine tolle Sache für alle außer den betroffenen Personen. Nein, ich glaube, sie hat sich auch gefreut. Es ist ja auch eine Errungenschaft. Ja, das war auf jeden Fall sehr schön. Wir haben uns Fantasia angeschaut. Das ist eine Dinner-Show-Experience im Phantasialand. Denn man kennt ja Brühl aus zwei Gründen. Entweder, oder vielleicht drei. Also entweder ist man Architekturfan oder man ist Kunstfan oder man ist Freizeitparkfan. Wenn man Architekturfan ist, dann findet man das Phantasialand super. Und wenn man Freizeitpark-Fan ist, dann mag man das Brühler Schloss oder so ähnlich. Und dann gibt es noch Max Ernst, den Dadaismus-Künstler, den Dadaisten, den großen deutschen Dadaisten, der in Brühl eben auch wesentliche Teile seines Lebens verbracht hat. Ich weiß nicht, welche genau, deswegen sage ich jetzt wesentliche. Und ich google es gerade auch nicht nebenbei, ausnahmsweise, wie ich das ja normalerweise mache, wenn ich nicht weiß, was. Er ist nicht in Brühl gestorben, glaube ich, denn ich meine, er ist nach Paris gezogen. Also ist er wahrscheinlich in Brühl geboren. Hat aber zumindest Teile seines Erwachsenenlebens in Brühl verbracht. Genau, also Max Ernst, Schloss Phantasialand. Das sind die drei Fixpunkte von Brühl und das Zugunglück im Jahr 1999, aber darüber reden wir mal nicht. Steffi Graf kommt nicht aus Brühl, also schon, aber Baden-Württemberg. Insofern, ja, Phantasialand ist ein wichtiger Fixpunkt. Es arbeiten auch Mitglieder meiner Familie dort. Und das Phantasialand bietet eine Dinnershow an namens Fantissima. Ist ein Vier-Gänge-Menü, glaube ich, oder fünf Gänge. Ja, ich glaube, vier Gänge. Und inklusive ist eben ja so eine Experience, die so nebenbei auf der Bühne abläuft. Also man hat einen Tisch, man setzt sich um diesen Tisch, wie man es in der westlichen Welt ja in der Regel tut, wenn man Essen zu sich nimmt. Und dann schaut man auf dieser Bühne Leuten zu, die Dinge tun. Vor allem tanzen und singen. Was erstmal sehr abschreckend klingen mag, ist an sich ganz okay. Also ich bin kein riesiger Fan von Tanzshows, muss ich sagen, aber ich habe mich gut unterhalten gefühlt. Das Essen war auch durchaus sehr, sehr gut. Also wir hatten einen schönen Abend auf jeden Fall. Und das ist schon irgendwie eine interessante Erfahrung, muss man sagen. Hat mir Spaß gemacht, auch wenn es nicht um meinen Spaß in erster Linie ging, sondern natürlich um den Spaß, den meine Mutter dabei hatte. Und da war das auf jeden Fall ein voller Erfolg, denke ich. Und insofern war es für uns alle auch ein schöner, spannender, toller, bunter, farbiger, sättigender Abend. Das war das erste Highlight. Danach ging es nach Oberhausen, wo meine Schwester geheiratet hat. Ich glaube, die erste Hochzeit in dieser Generation meiner Familie, selbst wenn man auf die erweiterte Familie schaut, also dass meine Geschwister bislang noch nicht geheiratet hatten und ich selber auch noch nicht, das weiß ich schon noch. Soweit komme ich noch. Aber ich meine, es ist auch im Bereich meiner Cousins und Cousinen noch knapp die erste Hochzeit gewesen, wobei da jetzt bald eine zweite folgen müsste. Ja, insofern Generation, die spät dran ist, in gewisser Weise, wo ich auch einen gewissen Teil an Verantwortung trage, sicherlich irgendwie. Das kann man wahrscheinlich nicht leugnen. Aber jetzt war dann meine Schwester dran in Oberhausen. Und ja, da ging es dann hin. Also erstmal habe ich noch den 4:3-Sieg des FC St. Pauli bei Holstein Kiel mitgenommen am Freitagabend in Köln. Das war auch sehr schön. Und dann ging es Samstag, ja, ging es Freitagabend schon nach Oberhausen. Samstag stand dann die Feierlichkeit an. Das war alles eine wunderbare Angelegenheit, also eine sehr schöne Hochzeit, viele Verwandte, Freunde, Freundinnen da. Ja, möchte ich gar nicht wahnsinnig viel erzählen zu, das ist ja auch ein bisschen Privatsphäre wahrscheinlich. Aber auch das ist eine tolle Sache. Also ich hatte auch hier sehr, sehr viel Spaß und habe sehr viele tolle Gespräche geführt, habe sehr viel gutes Essen gegessen. Also ich bin irgendwie 3 Kilo schwerer zurückgekommen nach 2,5 Wochen. Das sagt schon auch was aus, selbst wenn nicht Weihnachten ist. Ja, nee, also das hat mir sehr viel Spaß gemacht und Freude bereitet. Und ja, meine Schwester ist jetzt glücklich verheiratet. Herzlichen Glückwunsch nochmal von hier. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, ob du jetzt zuhörst. Manchmal glaube ich schon. Vielleicht hörst du auch diese Folge. In diesem Fall herzlichen Glückwunsch. Aber hatte ich auch schon ein paar Mal erwähnt vorher, dass ich gratuliere. Ja, dann ging es nochmal zurück nach Köln und dann aber auch nach Berlin relativ fix für 4 Tage. Also ziemlich kurzer Aufenthalt in Berlin. Auch da FreundInnen getroffen, alles schön, auch ein paar Leute getroffen, die ich länger nicht mehr gesehen hatte, was dann eben besonders wichtig ist. Also ich hatte gesagt, ich versuche das so ein bisschen aufzuteilen zwischen Januar und jetzt. Einfach weil ich konnte im Januar schon nicht viele Leute sehen und dann wurde der Aufenthalt im Februar unplanmäßig auch so kurz. Ja, aber trotzdem Spaß gemacht. Unplanmäßig deswegen, weil am Freitag der FC St. Pauli gegen Schalke auf Schalke gespielt hat. Und da wollte ich hin und es war in dem Moment, als ich Berlin gebucht hatte, noch nicht ganz klar, an welchem Wochentag dieses Spiel ist. Es hätte halt Freitag, Samstag oder Sonntag sein können. Es wurde dann ausgerechnet der Freitag und hat dadurch meinen Berlin-Aufenthalt nochmal zusätzlich verkürzt. Aber naja, so ist das manchmal, wenn Sachen erst später festgelegt werden, dann muss man immer davon ausgehen, dass es nicht unbedingt die günstigste aller Festlegungen wird. Jedenfalls Schalke. Es war ja noch Bahnstreik, das heißt, wir mussten irgendwie vom Gelsenkirchener Bahnhof zur Arena, zur Veltins-Arena kommen. Das ist eine ganz schöne Ecke. Also es sind so 6 Kilometer, 7 Kilometer. Wir sind so, na, 1,5 Stunden sind wir schon gelaufen. Mit jeweils 2, 3 Bier auf dem Weg, glaube ich. Spiel war nicht so toll, möchte ich nicht drüber reden eigentlich. Also war die zweite Saisonniederlage für den FC St. Pauli. Das heißt, ich habe in dieser sehr erfolgreichen Saison bislang jetzt einen Sieg und eine Niederlage gesehen. Das ist nicht ganz repräsentativ. Aber gut, passiert halt manchmal. Immerhin habe ich 2 Spiele gesehen. Ich war auch das erste Mal auf Schalke. Das ist auch ein Erlebnis für sich. Ja, und wir hatten noch einen ganz schönen Abend dann in Essen, wo ich dann noch eine Nacht verbracht habe, bis es dann zurück ins Rheinland ging, um dort noch, ja, 4, 5 Tage zu verbringen. Wir waren noch mal essen. Ich habe dann meine Mutter am Montagabend noch verabschieden können zu ihrer Operation. Also sie hatte einen größeren Eingriff, keine weiteren Details, aber ja, ist natürlich eine Standardsache, aber halt trotzdem eine größere Sache, macht man sich ein bisschen Sorgen. Aber alles gut gelaufen dann, wie ich dann aus Kanada wiederum schon erfahren habe. Und jetzt beginnt dann bald die Reha. Das heißt, ich gehe davon aus, dass meine Mutter diesen Podcast dann doch hören wird, denn das tut sie in der Reha sehr gerne, habe ich mir sagen lassen. Beziehungsweise ich habe auch dazu aufgefordert, dass sie das in der Reha tun könnte. Das heißt, an dieser Stelle werden nochmal Grüße fällig. Schönen Gruß, und gute Erholung, gute Gesundung weiterhin. Ich hoffe, es geht dir schon wieder ganz großartig. Ja, und dann ging es auch schon wieder zurück. Natürlich wie immer mit einem viel zu frühen Flug, irgendwie 4:30 Uhr, 5 Uhr aufgestanden, 8:30 Uhr ab nach London und von London dann nach 5 Stunden Wartezeit hätte man ja auch keinen späteren Zubringer nehmen können, zurück nach Vancouver. Und damit waren dann diese 2 Wochen Deutschland, 2,5 Wochen, naja, 2 Wochen, auch schon wieder um. Die Zeit rast ja. Ich bin dann jetzt, ja, erstmal wieder in Vancouver bis Mitte Mai. Also bis zum 17. Mai, dann geht es wieder nach Deutschland, um dort den hoffentlich Aufstieg des FC St. Pauli zu feiern. Ich bin eigentlich zwischendurch jetzt nochmal, also nächste Woche geht es nach San Francisco am Donnerstag. Das heißt, da werde ich dann auch wieder pausieren mit Podcast. Also nächste Woche gibt es schon wieder keine Folge. Das ist auch der Hauptgrund, warum ich mich diese Woche unbedingt melden wollte. Aber ja, ist gerade viel los, ne? Also man kommt viel durch die Gegend. Das war jedenfalls so die Rekapitulation meiner letzten, na, der ersten 2 meiner letzten 3 Wochen, könnte man sagen. Also, wie man hört, jede Menge zu berichten. Wir schieben ein ganz kurzes Rechtsthema der Woche. Als ich vorhin gesprochen habe von Consulting, habt ihr euch ja sicherlich gefragt, was ist eigentlich der Unterschied zwischen der Tätigkeit als Anwalt oder Anwältin und einer Consulting-Tätigkeit im rechtlichen Bereich, oder? Also ich habe das relativ genau gehört, ihr habt euch das alle gefragt. Und die Antwort ist, das ist gar nicht so leicht. Und natürlich ist der zweite Teil der Antwort, es kommt darauf an. Es kommt darauf an, weil in jedem Land, an jedem Staat, also in jeder Region, jeder Jurisdiktion, die verantwortlich dafür ist, in irgendeiner Form zu definieren, was denn Anwaltstätigkeit ist, diese Definition ein bisschen anders ausfällt. Also AnwältInnen sind ja weltweit eigentlich überall ein regulierter Beruf. Regulierter Beruf heißt, dass der Zugang zum Anwaltsberuf in irgendeiner Form kontrolliert wird durch den Staat. Entweder durch ein staatliches Examen, das ist allermeistens der Fall, oder zumindest durch irgendwelche Prüfungen der notwendigen Kompetenz. Das liegt daran, dass AnwältInnen natürlich einen riskanten Job haben in gewisser Weise. Also normalerweise, wenn man anwaltlichen Rat sucht, dann verlässt man sich ja auf die Person, die diesen anwaltlichen Rat erteilt. Einfach deswegen, weil man selbst keine Ahnung davon hat, worum es geht. Und man hofft nicht nur, sondern man geht davon aus, dass eine Person, die sich Anwalt oder Anwältin nennt, eben doch Ahnung hat. Zumindest zum gewissen Ausmaß. Vielleicht auch nicht perfekt ist, vielleicht schon, aber zumindest ein gewisses Maß an Ahnung hat. Deswegen ist es normalerweise so, dass die Anwaltstätigkeit ein Mindestmaß an Kompetenz erfordert. Und genau dieses Mindestmaß wird beispielsweise in Bar-Exams, wie ich ja eins in Kalifornien absolviert habe, oder auch in Staatsexamina, wie ich viel zu viele, 2 in Deutschland absolviert habe. Genau, das wird da theoretisch abgefragt. Praktisch ist das ein bisschen anders. Also die Bar-Exams sind teilweise schon Nachweise minimaler Kompetenz, würde ich sagen. Aber das deutsche Staatsexamen geht doch deutlich darüber hinaus, denke ich. Also da muss ein bisschen mehr nachgewiesen werden als minimale Kompetenz. Das geht teilweise schon in etwas absurde Richtungen, würde ich sagen. Gerade das erste Staatsexamen. Aber das ist kein Thema für heute. Genau. Das heißt, wenn dieser Beruf reguliert ist, dann muss man ja irgendwie auch dafür sorgen, dass diese Regulierung nicht umgangen wird. Denn sonst könnte man ja sagen, gut, ich nenne mich jetzt nicht Anwalt oder Anwältin, sondern ich nenne mich Consultant im rechtlichen Bereich. Wie ich das ja jetzt gerade hier in Kanada tue, letztlich. Also ich bin Datenschutz-Consultant, soweit Kanada betroffen ist. Und das ist ein bisschen diffiziler. Im Prinzip sagt man, AnwältInnen sind Personen, die rechtlichen Rat erteilen oder rechtliche Dokumente wie etwa Verträge entwerfen. Das ist, glaube ich, so eine allgemeingültige Definition, auf die man sich ganz gut einigen kann und die die meisten zentralen Elemente wiedergibt. Klassisch ist also, dass man rechtliche Fragen gestellt bekommt und darauf rechtliche Antworten gibt. Habe ich einen Anspruch gegen? Ja, Sie haben einen Anspruch gegen, weil so und so. Das ist ein klassischer anwaltlicher Dialog. Das wäre kein Consulting, das wäre eine anwaltliche Tätigkeit, ganz klar. Können Sie mir einen Vertrag entwerfen für diese und diese Situation? Ist eine ganz klare Arbeitsanforderung an AnwältInnen. Wenn aber es um generelle Vorgehensweisen geht, wenn es um den Business-Teil, den Compliance-Teil geht, also die Frage, wie man Regeln einhält, dann ist das nicht unbedingt anwaltliche Tätigkeit. Anwaltliche Tätigkeit wäre beispielsweise die Vertretung gegen irgendwelche AnspruchsinhaberInnen, wenn man gegen Regeln verstoßen hat. Aber die Frage, wie man sich denn an Regeln hält, das ist nicht zwingend in diesem Bereich. Das heißt, da ist ein bisschen Raum frei. Und je standardisierter es wird, je allgemeiner die Lösungen werden. Also je mehr man Vorlagen benutzen kann, je mehr man Anleitungen benutzen kann, je mehr man also sagen kann, wir geben allgemeine Ratschläge, desto weniger ist es eine Rechtsberatung. Und da liegt der entscheidende Unterschied zwischen Anwaltskanzlei und Consulting-Firma. Das ist natürlich interessant, gerade auch für größere Kanzleien, denn damit lagert man so ein bisschen aus von dem, was man tut, in ein wesentlich weniger reguliertes Feld. Das hat ja Auswirkungen. Man hat zum Beispiel keine Pflichtversicherung im Consulting in aller Regel. Man hat eben nicht das Erfordernis, dass man AnwältInnen einstellen muss, sondern man kann im Prinzip irgendwelche Leute einstellen. Der Beruf ist nicht geschützt. Und das ist so ein bisschen auch der Grund, warum, na, dieser Geschäftszweig auch ein bisschen in Verruf gerät, glaube ich. Einfach deswegen, weil da Regulierung fehlt. Andererseits gibt es auch seriöse Gründe, wieso man sich da eben aufhält. Ich habe es ja gesagt, ich bin flexibler in dem Bereich und ich bin eben auch nur in Deutschland und in Kalifornien zugelassen. Ich bin nicht in Kanada zugelassen. Ich habe aber auch gar nicht vor, im kanadischen Recht zu beraten. Klar, da gibt es dann wiederum die Möglichkeit, sich als fremder Anwalt, also als ausländischer Anwalt zuzulassen hier. Das könnte ich tun. Aber auch das ist komplex. Das hat nochmal zusätzliche Anforderungen und das ist eigentlich ja auch gar nicht das, was ich machen möchte. Es geht mir ja gar nicht um die Einzelberatung in ausländischen rechtlichen Fragen, sondern es geht mir darum, Unternehmen darauf zu trainieren, wie sie eben mit grundsätzlichen Fragen umgehen. Und da liegt der Unterschied. Und das ist eigentlich auch keine anwaltliche Aufgabe. Das ist eigentlich nicht mal eine Aufgabe, für die AnwältInnen besonders gut ausgestattet oder ausgebildet sind, sondern dafür braucht man andere Qualifikationen zumindest auch. Also, es ist komplex, es ist oft ein Grenzfall, aber zumindest so die Grundidee sollte klar sein: Erteilung rechtlichen Rats machen AnwältInnen, aber die Erteilung geschäftlichen Rats eventuell mit rechtlichem Hintergrund, das ist eine Consulting-Aufgabe. Und das ist wichtig, ob man es glaubt oder nicht. Das Rechtsthema der Woche. Ja, schuldig bin ich euch ja eigentlich noch die jetzt letzte Woche in Kanada, aber ehrlich gesagt, das wird doch sehr überschattet davon, dass ich irgendwann plötzlich so gegen Mittag Kopfschmerzen und Fieber hatte und dann erstmal ein paar Tage nicht ganz bettlägerig war, aber doch sehr eingeschränkt in allem, was ich getan habe, habe ich gar nicht so viel Lust davon zu erzählen. Ich schaue deswegen nochmal kurz in die Zukunft. Und zwar wird es frühlingshaft allmählich. Wir haben heute so 12, 13 Grad, es ist schön sonnig draußen. Morgen 16, 17, 18 Grad, Sonntag auch. Das wird ganz toll, da freue ich mich schon drauf. Und am Donnerstag geht es dann, wie gesagt, nächste Woche nach San Francisco und da freue ich mich am allermeisten drauf. Denn es wird schön sein, mal wieder an meiner Uni zu sein, den aktuellen LLM-Studierenden Hallo zu sagen, nochmal zu fragen, wie es denen so ergangen ist in den letzten Monaten. Wir hatten uns ja im August alle schon getroffen. Und ja, das wird, glaube ich, eine schöne Angelegenheit. Ich werde viele FreundInnen wieder treffen. Guten Freund von mir, der jetzt kürzlich bekannt gegeben hat, dass er nach Chicago umziehen wird, was mich glücklich für ihn macht, ein bisschen traurig für mich selber, aber es ist, wie es ist. Ja, und einfach mal wieder in San Francisco sein, auch nur für 5 Tage, aber das wird trotzdem eine gute Zeit werden und da bin ich sehr, sehr gespannt drauf, da habe ich sehr viel Vorfreude drauf. Ich muss erstmal noch komplett gesund werden, das wird ein bisschen in Anspruch nehmen. Also heute bin ich noch nicht fit, morgen hoffe ich mal drauf. Übermorgen spätestens wäre nett. Denn montags wieder fit werden will ja auch kein Mensch. Das ist ja auch echt blödes Timing. Genau, also lieber morgen oder übermorgen. Und dann bin ich ganz begeistert. Ja, viel mehr gibt es nicht zu sagen für diese Woche. Vielen Dank fürs Einschalten oder fürs Anhören oder für was auch immer ihr getan habt. Und die nächste Pause wird nicht so lange dauern. Die nächste Pause wird nur eine Woche betragen. Also nächste Woche werde ich nicht aufnehmen, weil ich da eben schon in San Francisco bin. Übernächste Woche wird es dann aller Voraussicht nach wieder eine reguläre Folge geben, denke ich mal. Und dann gucken wir mal, wie das alles so weiter gelaufen sein wird. Bis dahin, habt eine gute Zeit und wir hören voneinander.